Ja, herzlich willkommen. Heute bin ich bei Bernd Zürcher in Stendal in der Osterburger Straße. Und er arbeitet beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Stendal. Erzähl doch mal, ist das ein Regionalverband oder ist das ein bundesweiter Verband?
Ja, also es gibt einen Bundesverband und der Bundesverband setzt sich zusammen aus den paritätischen Landesverbänden. Und ich arbeite beim Paritätischen Landesverband Sachsen-Anhalt. Das heißt richtig der Paritätische Sachsen-Anhalt.
Ah ja, okay. Das heißt, es ist gar nicht nochmal pro Region aufgesplittet, oder?
Doch, es
Doch?
gibt in der Struktur im Land Sachsen-Anhalt vier Regionen und hier, das ist die Regionalstelle Nord. Und es gehören dazu der Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis Stendal, Jerichower Land und der Landkreis Börde. Das ist sozusagen mein Bereich, in dem ich Ansprechpartner für Mitgliedsorganisationen bin. Denn der Paritätische ist ja ein Mitgliederverband. Das heißt, er ist nur da, weil es sowas gibt wie Lebenshilfen, Behindertenverbände und, und. Also wir sind ein Dachverband.
Ah ja, das heißt, die einzelnen, wie Lebenshilfe und Behindertenverbände und so, die kommen bei euch unter einem Dach zusammen und
Genau.
ihr macht Projektorganisation?
Die werden vom Prinzip Mitglied. Man kann sagen, das ist in gewisser Weise auch sowas wie ein Solidarverband. Es gibt große und kleine und die stehen füreinander. Entstanden ist ja der Paritätische in 20er Jahren und war nur ein Zusammenschluss von Trägern von Krankenhäusern. Die sozusagen damals Diakonie Caritas oder sowas, die waren ja verbunden und die freien Krankenhäuser haben sich da zusammengeschlossen. In der Nazizeit dann verboten, nach dem Krieg wieder in der Bundesrepublik aufgebaut.
Warum war das in der Nazizeit verboten? Weil das auch was Gewerkschaftliches hatte,
Ja, da
oder?
waren doch alle Zusammenschlüsse, die in irgendeiner Weise. War doch alles, außer was, wo Nazi und das Hakenkreuz dran war, verboten. Die genauen Gründe kenne ich nicht, hängt da damit zusammen. Weil alle Strukturen, in gewisser Weise kann man es ja sagen, ist es entweder wie ein Unternehmerverband oder wie eine Gewerkschaft von den Krankenhäusern damals gewesen. Und erst in der Bundesrepublik ist es dann größer geworden, dass eben auch Behindertenverbände Mitglied geworden sind. Und gerade in den 60er Jahren, als sich ganz viele kleine Träger, besonders im Bereich Kita und sowas, und Nachbarschaftshilfen organisiert haben, sind auch kleinere und andere Organisationen reingekommen. Und wir haben es, denn wie gesagt, hier im Osten Deutschlands, die Wende 89, 1990 im Februar, ich habe damals in der Stadt Magdeburg gearbeitet, stand der erste Paritäter auf der Platte und dann wurde es hier aufgebaut.
Was ist der Vorteil von den einzelnen Mitgliedern, dass sie in diesem Verband sind?
Einmal dieses Solidarprinzip, große, kleine und dann auch diese fachlichen Anbindungen, Beratungen und gerade auch für viele Kleine ist es in Anführungsstrichen leichter, an Fördertöpfe zu kommen, zum Beispiel Aktion Mensch.
Ah ja,
Da
okay.
ist es so ein bisschen vorgeschrieben oder gewünscht, Mitglied in einem Dachverband zu sein. Und die anderen sind ja bekannt, der ja, Deutsches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, das sind sozusagen die anderen Verbände.
Wenn du sagst, ein Vorteil ist, dass es solidarisch ist, was passiert da genau?
Also, besonders als die Gründungsphase war, ja, also ab 1990, haben sich ja Organisationen, die es vorher schon gab, zum Beispiel die Volkssolidarität, gab es zwar nicht als eingetragenen Verein oder Verband, da, die sind in den großen oder langs schnell wachsenden paritätischen Sachsen-Anhalt gekommen und da gab es viel Zusammenwirken, damals eine wirkliche Vernetzung. Ein Austausch, Informationsaustausch, welche Wege bin ich gegangen, ein Abstimmen selbst auch von Bereichen, in denen man tätig wird. Ja, also wir konnten damals gerade für die Lebenshilfen, dadurch, dass sie organisiert waren, als ich glaube, das war 92, 93, diese Werkstätten für Menschen mit Behinderung aufgebaut worden, konnten wir als Verband besser wirken, als wenn jeder kleine Verein Lebenshilfe versucht hätte, so eine Werkstatt aufzubauen. Also es ist eine größere Kraft, ein größerer Zusammenschluss. Und das ist schon interessant, also diese Vielfalt, die wir haben, also von Behindertenhilfe über Altenhilfe bis zu Kinder- und Jugendhilfe, von großen Organisationen, kleinen Organisationen. Also es ist schon, weil die Bedürfnisse oder Bedarfe der einzelnen Organisationen ja total unterschiedlich sind. Ja, für den einen sind 100 Euro schon juhu, ich habe ganz viel erreicht, und der andere braucht 10.000. Es ist sehr, sehr schwierig, schon das zu organisieren, zu gestalten, an denen dran zu sein. Und wir haben in den ersten Jahren dann auch so paritätische Tage organisiert, gerade hier in der Region, wo wir auch den Verband vorgestellt haben. Aber ich sage eben, der Verband ist nur da, weil es die Mitglieder gibt. Also wir dürfen uns nicht zu wichtig nehmen. Mhm. Es ist in dem Moment interessant, wenn es um Mitgestaltung von Gesetzen geht. Ja, es werden Stellungnahmen abgegeben, und da muss nicht jeder kleine Verein was machen, sondern das wird über die Facharbeit im Verband gemacht, wird abgestimmt und kommt dann sozusagen als größerer Block in einer größeren Kraft an die Politik
heran. Das heißt, man hat auf der einen Seite das Expertenwissen von den einzelnen kleinen Organisationen und auf der anderen Seite eine große Wirkmächtigkeit des Verbands.
Richtig.
In politischer Hinsicht.
Richtig. Ja. Und es war eben so, dass in den ersten Jahren schon die große Fachlichkeit lag im Verband, ja, bei den Spezialisten. Aber die Experten sind jetzt wirklich die Macher in den. Ja, es gibt die übergreifende Fachlichkeit der Referenten, aber es ist nicht mehr so, dass wie der Lehrer dem Schüler, den Mitgliedern das sagt, sondern es ist wirklich so, dass man gemeinsam lernt. Und da sind natürlich auch die Kämpfe, die unterschiedlichsten Bedürfnisse, wenn es ums Geld geht, das Überleben der Vereine, der Einrichtungen und so. Hm.
Ja. Was würdest du sagen, wenn du schon so lange dabei bist, hat sich in den letzten fast 25 Jahren verändert?
Ja, also ich bin zum Verband gekommen im Mai 90. Da war ich auf Honorarbasis für die Niedersachsen angestellt und habe dann seit September 90 ohne Bezahlung, also ehrenamtlich gearbeitet, und ab 1. Januar 91 dann hauptamtlich. Erstmal für 2 Jahre, dann hat mich meine politische Vergangenheit eingeholt. Mhm. Ich war zu DDR-Zeiten im Bereich Kirchenfragen unterwegs, und da hatte man auch eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. Ja?
Okay.
Und dann war ich raus, war aber gleich, wurde von den Mitgliedsorganisationen, die warten, gewählt in ein Gremium, sodass ich immer im Verband weitergewirkt habe, war 10 Jahre oder 11 Jahre Autoverkäufer und bin seit 2003 wieder im Geschäft. Also ich habe das begleiten können, habe aber sozusagen 10 Jahre, wo ich es nur von außen gesehen habe, als Mitgliedsorganisation. Ja.
Weil du keine formale Stelle haben durftest aufgrund der Staatsvergangenheit.
Ja, genau so ist es. Okay. Also ich hatte, um überhaupt in Arbeit zu kommen, das war ja nicht so einfach, dieses Kreuz an der Stelle nicht gemacht. Mir war das bewusst und hat mich auch belastet, weil ich bin so kein Typ, der lügt. Und habe das dann selbst auch angesprochen nach 2 Jahren. Habe gesagt, so und so, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dann war das ja die Konsequenz, da war ich auch nicht sauer drüber, das war ja meine Schuld. Und ich selbst bin seit 2001 auch über die Kunstplatte Stendal selbst sozusagen Mitglied auch im Verband geworden. Und seitdem kann ich das eben auch sehr gut mit begleiten von außen und sehe, welche Vorteile der Verband hat und auch was sich verändert hat. Und das war ja die Frage. Die Bedeutung des Verbandes gerade in den letzten Jahren ist meines Erachtens enorm gewachsen. Gerade durch die Problematik, als Hartz IV kam. Der Paritätische hat schon seit Jahren, auch schon noch in der Bundesrepublik, Armutsberichte rausgegeben. Aber der Verband ist aus meiner Sicht, die Bedeutung ist größer geworden, die Sicht auf den Paritätischen. Wir spielen eine größere Rolle. Das hat was damit zu tun, dass wir gerade mit Hartz IV das sehr offensiv argumentiert haben, also unsere Haltung zu dieser Verdopplung der Abhängigen, der finanziell Abhängigen vom Staat. Ja. Das ist schon da, aber ich habe für mich, das muss ich also sagen, das ist wirklich ganz subjektiv, meine Meinung, so in den 90er Jahren, Anfang 2000 bis 2005, 2006, hat man das Gefühl gehabt, man kann was verändern. Mhm. Also man ist dann mal gegen eine Wand gelaufen und hat gedacht, oh, irgendwo muss ja hier ein Durchgang sein. Ja,
ja, das heißt, gerade als die Hartz-IV-Gesetze in Kraft getreten
sind. So insgesamt in der ganzen Breite in allem. Ja, mhm. Das so, sogenannte Gegenüber, also die Vertreter in den Kommunen, die Kommunalpolitik und auch die Verwaltung, hast du das Gefühl gehabt, du kannst was bewegen, du musst nur den richtigen Weg suchen. Mhm. Ja, oder? Und seit 10, 15 Jahren ist das nicht mehr eine Wand, gegen die man läuft, sondern ist das wie ein großer Gummiball. Man kann also gar nicht orten, woher kommt der Widerstand. Und dadurch ist sehr, sehr wenig zu bewegen.
Das aus heißt, meiner Sicht. So eine gewisse Ernüchterung ein auch?
Ja, und ich habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, ja. Mhm. Weil man doch sozusagen auf der Rente zugeht. Aber ich erfahre von ganz vielen jungen Leuten, auch ehemaligen Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal, dass die Sicht auch haben. Das ist so eben sehr, sehr schwierig zu machen. Und gerade in den letzten, weiß ich gar nicht, wie wir, ich sag mal auch, das sind diese 10, 15 Jahre, dieser Projektismus, der da kommt. Ja, du kannst Geld beantragen, damit du mit Kindern und Jugendlichen, Senioren, wie auch immer, Projekt machen kannst. Wir hier in dem Fall, das kann ich vielleicht als Beispiel nehmen, haben 2006, 2004 eine zusätzliche Beratungsstelle Arbeitslosengeld II aufgebaut. War auch abgestimmt mit einem damaligen Agentur für Arbeit und Jobcenter und wie sie denn nachher alle hießen. Weil der Andrang von Menschen, die beraten werden mussten, war groß. Da haben wir das zusätzlich gemacht und haben dann festgestellt, als das auslief, es gibt immer noch Menschen, die brauchen Hilfe. Die können sich nicht helfen. Und haben dann einen sozialen Wegweiser aufgebaut, den wir erst finanziert haben über ein Projekt. Dann waren 3 Jahre um, war das Projekt weg. Loch. Und da ist bei mir eben wirklich entstanden, man muss ganz genau überlegen, wo man ein Projekt macht. Denn wenn man Menschen diese Hilfe anbietet, ist das Loch für die, wenn das nach 3 Jahren, 2 Jahren, nach dem Zeitraum weg ist.
Ist der Fall unseres
viel, viel größer. Ja. Ja. Und wir haben es dann immer mit viel Kraft und Aufwand weiterführen können. Aber das ist ja generell so. Überall, wo man hinguckt, gibt es Projekte. Und das ist eine Sache. Und die zweite Sache, dass sehr, sehr viel jetzt für mich in der Gesellschaft notwendige Dinge über Europamittel gefördert werden. Und da ist die Verwaltung und der Aufwand so groß, dass ein ganz Teil der Mitgliedsorganisationen oder auch der befreundeten Kollegialverbände gar nicht dazu in der Lage sind, weil die Verwaltung ist so groß.
Ja.
Dass
sie quasi nicht selber noch so viele eigene Ressourcen brauchen.
Also man kann es auf den Nenner bringen. Also eigentlich Sachen, die für die Gesellschaft notwendig sind, was Bildung, Werte, an die Kinder herangetragen, nicht nur an die Kinder, eigentlich an die ganze Gesellschaft, dass Werte wieder eine Rolle spielen. Das wird nur noch über Projekte gemacht. Und das ist meines Erachtens eine Sache, die Gesellschaft einfach eigentlich zu finanzieren hätte. Hm. Ja, das ist so.
Und diese Projektfinanzierung heißt dann auch immer, dass das immer begrenzt ist auf 2, 3,
das
4,
ist für mich das
Jahre
Schlimmste.
Maximal.
Ja, das ist für mich wirklich das Schlimmste. Hm. Okay. Ich meine, da kann man so ein Projekt-Hopping schon machen. Ja, also durch eine sehr kreative Antragstellung, dass man, also so gehe ich jetzt an wichtige Sachen ran, dass ich, wenn ich ein Projekt über 2 Jahre habe, jetzt schon nachdenke, was könntest du für ein Projekt im Anschluss bringen? Das muss ja andere Inhalte haben, weil es muss ja immer innovativ sein, aber dass vom Prinzip trotzdem diese Arbeit in der Form weiterlaufen kann. Weil für mich ist das Wichtigste, ist dieser Mensch, für den ich mich da sozusagen interessiere, deren Entwicklung ich gestalten will und ist nicht die eigene Einrichtung.
Ja, du hast gerade schon Hartz IV gesagt und da habe ich auch gleich so an flexible Arbeitsmarktsituationen gedacht und also das hört sich ja auch super flexibel an einfach, ne? So, man kann 2, 3, 4 Jahre dann ein Projekt machen und dann ist es abgeschlossen und dann macht man ein neues Projekt, aber gerade diese Flexibilität fällt natürlich auch vielen Leuten auf die Füße und wie du jetzt sagst, natürlich auch den ganzen einzelnen im Endeffekt Klienten, die betreut werden, so an denen bleibt es dann im Endeffekt hängen.
Ja. Also ich sag mal so ein Beispiel, es kam ja dann mit Hartz IV auch der sogenannte 1-Euro-Job, ja, und da konnten ja gerade gemeinnützige Vereine sozusagen Anträge stellen, damit Leute in ihrem Bereich arbeiten. Ja, das hat zwei Hintergründe. Der erste, ich habe gesagt, du kannst für 1 Euro oder 1,25 Euro, wie es nachher war, kannst ja keinen bei dir arbeiten lassen in einem Sozialverband. Was bist du für ein Verbrecher? Ja, so. Und dann kam aber ein ganz Teil Leute bei uns an und sagt, warum macht ihr das? Und wir suchen eine Stelle. Dann haben wir gesagt, ne, wollt ihr für 1,25 Euro? Und da sagt nee, ja, wenn ich sehe, was ich noch dazu kriege, so als Hartz IV und Kosten der Unterkunft, doch, ich möchte gern, ich möchte raus. Und dann haben wir hier neben dieser Beratung, zusätzlichen Beratungsstelle Arbeitslosengeld, zwei auch ein Gemeinwohlarbeitsbüro aufgebaut. Haben also in den beiden Landkreisen, Landkreis Salzburg und Stendal, zig Stellen gehabt im Jahr. Und haben die sozusagen in Einrichtungen bei kleinen Vereinen untergebracht. Wir haben die betreut. Einerseits muss ich sagen, wir waren damals auch ganz erfolgreich. 10% sind kleben geblieben. Also sind nach der Maßnahme irgendwie in so einer Einrichtung hängen geblieben. Hm. Also in den ersten Jahren ging das. Und nachher war es wirklich so, dass...
Okay, aber 10% hört sich jetzt auch erstmal, nur 90% halt nicht.
Ja, weil das ist ja... Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck gewesen. Hm. Fordern und fördern. Hm. Ja, oder fördern und fordern war ja der große Hintergrund. Deswegen hatte ich Riesenprobleme, das am Anfang wirklich zu machen.
Ja.
Und war erstaunt, dass trotzdem in einigen Richtungen Leute hängen bleiben konnten. Mhm. Ja. Und aber das, die Bedingungen veränderten sich ja auch von Jahr zu Jahr. Ja. Denn war eben der Teil, es gibt ja schon einen Prozentsatz von Menschen, die durch die lange Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, psychische Erkrankungen etc. gar nicht in der Lage sind, auf den normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Und da war eben auch schon die Schwierigkeit, wenn du zum Beispiel so einen Verein der Kinder- und Jugendarbeit machst, dann kannst du dort einen Menschen, der selbst noch sehr viel Hilfe braucht, kannst du ja gar nicht, das haben wir, war so ein bisschen Anspruch von uns, die auch zu begleiten, im Verein, aber auch von meinen Kolleginnen hier. Und das war dann teilweise gar nicht mehr leistbar.
Ja, das heißt, man hat eigentlich gar keine so voll ausgebildete Arbeitskraft, die einen Job macht, sondern die Leute sind halt selber auch belastet im Zweifelsfall von ihrer Lebenssituation und sollen dann halt in sozialen Einrichtungen arbeiten und Kinder und Jugendliche
begleiten. Und hinzu kam dann noch, ja, dass für, ich sage jetzt mal, Verwaltung und Politik, dieser 1-Euro-Jobler im Jugendclub, das war ja das, ja, wir können den Jugendclub aufrechterhalten, dass dort aber überhaupt keine pädagogischen, nicht weil die Menschen dumm sind oder sowas, ja, aber die haben die Ausbildung nicht. Und bist ja noch ein junger Kerl, weißt ja, wie man im Jugendclub oder miteinander umgeht, was man noch braucht, dass man mal einen Ansprechpartner braucht, wo man sich mal ausheulen kann, und das war nicht gegeben.
Es hat immer so eine elterliche Struktur überhaupt übernimmt,
ja.
So, ja.
Ja, und das war eben, also das ist sozusagen der Fachmann, die Fachlichkeit, weil ansonsten die Mittel wurden ja alle gekürzt in der Förderung, gerade der Jugendarbeit. Und das sollte der Ersatz sein? Das kann auch nicht sein. Hm. Ja. Also sehr, sehr viel Fragezeichen.
Wie war das hier speziell in Stendal? Also gab es da was Besonderes, was in Stendal besonders?
Nee. Also ich muss sagen, das ist aber auch einen kleinen Augenblick her. Jetzt haben wir 18, ich sag mal so, ja, schon 8 bis 10 Jahre her. In Stendal gab es ein, im Zusammenwirken von Vereinen und einer gesellschaftlichen Entwicklung orientierten Bürgern oder sowas, gab es ein gutes Netzwerk. Mhm. Das war wirklich da. Das war damals das Netzwerk Migration, für Migration. Und da saßen die zusammen, das ist so und so eine Erfahrung. Deswegen bin ich so ein Gegner von ganz vielen Netzwerken, weil es treffen sich hier immer die gleichen Leute. Mhm. Ob das um Probleme der Jugendarbeit geht oder Senioren. So. Aber die haben damals zusammengewirkt. Da wurden auch Aktionen gemacht, dass ein Haus abgebrannt war, zum Beispiel die Familie zu unterstützen. Und das ist in den letzten Jahren, und das hat meines Erachtens mit den Bedingungen, die wir vorher kurz besprochen haben, zu tun, dass jeder für seine Einrichtung kämpft, ja, ist es meines Erachtens schlechter geworden. Es wird jetzt mehr über Netzwerke gesprochen, aber ich jetzt wieder ganz persönlich muss sagen, ich, naja, nicht mal zwei Hände voll, wo ich sage, mit denen kann man im Interesse des jeweiligen Klientels zusammenarbeiten. Da gibt es für die jeweiligen Einrichtungen eine Win-Win-Situation, wenn man davon sprechen kann in dem Zusammenhang. Und mehr sind es nicht. Ganz viele, da, man weiß voneinander, aber zusammenarbeiten ist nicht. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, finde ich, im ländlichen Raum. Ja.
Was Übergeordnetes zu schaffen und zu erreichen, ne?
Na, einfach, nee, dass man sagt, pass auf, es geht jetzt um die Kinder in Stendal. Wir haben hier die Arche, ja, die in Stadtsee dort ist. Wunderbare Sache, dass auch die ein Essen kriegen können. Die haben alle nicht den Alleinvertretungsanspruch, das gab es vorher schon beim anderen Verein. Aber da zu sehen, Mensch, hier habe ich jetzt Kinder bei mir, die haben eine Kompetenz, Mensch, künstlerisch. Quatsch doch mal mit der Kunstplatte, vielleicht haben die ein Projekt, wo das reinpasst.
Ja.
Und so, also ganz niedrigschwellig, ja. So. Und das haut einfach nicht hin.
Okay.
Es gibt einen Verein, den kennst du bestimmt, Kinderstärken
e.V., ja,
ein Institut. Durch die passiert jetzt ganz, ganz viel. Ja, das ist für mich zum Beispiel eine der Organisationen, wo man auf Augenhöhe miteinander arbeiten kann, wo man streiten kann. Das ist so wichtig.
Ja. Das ist Kinderstärken, die sind tatsächlich auch in dem Antidiskriminierungsnetzwerk
genau,
drin und mit
genau.
denen arbeiten wir auch ganz eng zusammen
genau.
und die sind ja auch immer so für Projektförderung.
Richtig.
Und so sind die ja ziemlich genau. professionalisiert.
Da sind die. Und ja, da kann auch ein kleiner Verein mal partizipieren.
Mhm.
Ja, wenn man das. Also das ist wirklich für mich auch so ein bisschen, was mich optimistisch stimmt. Wo ich da immer wieder meine Schwierigkeiten habe, weil sehr viel natürlich an Institut, heißt es ja, aus der Theorie kommt, aus den neuen Bedingungen. Wo ich sage, verstehe ich nicht, müssen wir streiten. Bin ich ganz anderer Auffassung oder sowas. Ja, weil da Theorie, also diese Kinderrechte-Diskussion zum Beispiel, oder dieses Jugendparlament, was da aufgebaut werden soll oder so, ja. Das ist eine wichtige Sache, aber ich finde, das ist meine persönliche Meinung, wir müssen weiter unten anfangen. Wir müssen die erstmal überhaupt gewinnen, dass sie in Vereinen mitmachen, bevor wir dann über sowas wie Politik reden.
Ja, es gibt ja immer zwei Wege, ne? Es gibt ja einmal dieses Bottom-up und Top-down-Prinzip irgendwie und es ist halt vielleicht einfach eine andere Strategie,
ich,
die aber auch gut ineinander greifen kann irgendwann.
Ja, das,
vielleicht trifft man sich in der Mitte.
Ja, aber das, genau, aber dazu muss man eben miteinander arbeiten und miteinander reden.
Hm.
Ja, denn auch das ist wieder so der Nachteil vom Projekt. Projekte wollen ja haben bestimmte Zielstellungen und bestimmte Beschreibungen, die da passieren müssen.
Hm.
Und die muss man natürlich erfüllen.
Ja.
Und die sind, also ich sage, Kinderstärken gehe ich in allem 1:1 mit, habe aber manchmal andere Sichten auf die Problematik, hat auch was mit Alter zu tun.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ja, nun sitzen wir hier im Rahmen von dem Podcast für das Antidiskriminierungsnetzwerk. Und ich wollte mit dir, jetzt haben wir schon ganz viel über Hartz IV und Strukturen in Stendal gesprochen. Und ich würde jetzt gerne einfach mit dir darüber sprechen, was du denn unter Diskriminierung verstehst.
Also für mich ist Diskriminierung eine Sache, wenn ein Mensch, also ich fange mal beim Einzelnen an, die Gruppe ist sozusagen das, was danach, ein Mensch in irgendeiner Weise, der aufgrund, weil er ein Kind ist, weil er eine Behinderung hat, weil er aus Syrien kommt, also ein Flüchtling ist, ein Migrant, egal was, nicht zu seinen Rechten kommt, die aus meiner Sicht ihm zustehen. Es geht los, für mich ist es nicht nur der Nazi, der hier Ausländer raus oder was weiß ich, grölt, ja, für mich ist das auch schon eine Behandlung in der Verwaltung. Wie wird mit diesen Menschen umgegangen?
Was gibt es da? Was, sag mal ein Beispiel. Was passiert da?
Also, ich nehme mal so ein Beispiel, um einen Namen zu nennen. Es gibt einen jungen Mann, der ist, glaube ich, jetzt 16, geht ans Gymnasium, den begleiten wir. Wir haben auch so Veranstaltungen aus Anlass Protesttag Menschen mit Behinderung gemacht. Und darüber lernt man natürlich im ganzen Landkreis immer so, mal Seehausen, Ständer und so. Und da lernt man natürlich auch Menschen kennen, die Probleme haben, die dann zu diesen Veranstaltungen kommen. Und da war es damals so, eine Schulbegleitung zum Gymnasium und die Schülerbeförderung. Dieser Junge hat eine Spastik durch einen Gehirntumor. Und der Vater hat gesagt, okay, Assistenz brauche ich ja. Hat auch jemand bekommen, das ist schon wieder eine weitere Geschichte, wieder verhandelt wurde, ob er 9,93 Euro oder 9,94 Euro kriegt. Jedenfalls war klar, diese Schulassistenz, die ihn begleitet in die Schule, wohnt im Nachbarort. Und hat er sich gedacht, hat er gesagt, ich kaufe ein Auto, das kann die Assistenz nehmen und ich möchte nur das Kilometergeld haben für den Transport. Die kann den jeden Tag hin. So. Es war nicht möglich, er kriegt maximal 72 Euro, als wenn er mit dem Zug gibt, nur diesen Satz im Monat. Und da haben wir ein Gespräch organisiert im Schulamt hier in Stendal. Und im Rahmen des Gespräches sagte die Schulamtsleiterin zu dem Herrn, wissen Sie, Herr X, müssen noch selbst mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wenn man weiß, dass alles eingeklagt werden muss, gibt ganz viele Sachen, wie viel Geld so ein Mensch in die Hand nimmt und dass es da um einen Jungen geht, der zur Schule gebracht werden muss, der weder im Bus mitfahren kann, da geht das bei mir los. Oder es geht weiter, wenn es um das Wohnen, Teilhabe am Wohnen geht von einer geistig und körperlich behinderten jungen Frau. Und da habe ich auch die Eltern begleitet zum Gespräch im Sozialamt. Und wurde gesagt, Mensch, das junge Mädchen freut sich schon so drauf und die möchte gern allein wohnen. Und
das heißt, du gehst dann auch wirklich mit in die...
In Einzelfällen, ja. Da erlebe ich es eben. Und wenn dann der Mitarbeiter vom Sozialamt sagt, ja, da gibt es einen Berichtsbeschluss, also Menschen, die so eine Behinderung haben, wie ihre Tochter, die kann gar nicht wissen, was sie will. Und das wird den Eltern gesagt. Und da fängt es bei mir an. Oder eine junge Mutter, zwei Kinder, die Autisten sind, wie da in der Schule mit denen umgegangen wird, mit den Kindern jeweils. Und da meine ich nicht die Sachen, dass man so sich nicht immer einlassen kann auf den anderen. Ja, muss ja ein Lernen sein. Da geht es wirklich darum, dass im Prozess Dinge, die abgesprochen sind, einfach nicht erfüllt werden. Dass der Junge zum Beispiel vorne in der ersten Reihe sitzt, damit wir doch, da geht das bei mir los. Ich habe vorhin in Vorbereitung auf unser Gespräch auch schon mal gelesen, was ist Diskriminierung? Ich dachte wirklich, das ist nur dieses Große und ja, weltweit und die Flüchtlinge und die, nee, es geht ja wirklich auch in der Definition um den Einzelnen.
Genau.
Das ist aber natürlich so ein Riesenfeld und Diskriminierung, ich werde diskriminiert, ich diskriminiere dich, ist ja schon ein ganz schön hartes Wort.
Das hat eine gewisse Bedeutung. Und
ja, das hat schon mehr Bedeutung heute, ja. Als du hast nicht die Teilhabe. Oder
man kann ja vielleicht sagen, auf der einen Seite gibt es das Ziel von Teilhabe und viele Sachen, wenn auch nicht alle, die dazu führen, dass keine Teilhabe besteht, kann man als Diskriminierung beschreiben. Ne, und also Diskriminierung, ich kann dir eine Definition mal anbieten, so dass also eine sozialpsychologische, dass Diskriminierung ist, wenn ich einzelnen Personen Eigenschaften zuschreibe, weil sie in einer sozialen Gruppe sind. Beispielsweise sie sind Frauen und haben deswegen die Eigenschaften und sie deswegen minderwertig, ungleich behandeln, ohne dass es irgendeinen sachlichen Grund dafür gibt.
Aber die Gruppe ist nicht das Entscheidende. Ne? Es kann auch Oder hat mit bei dem Begriff Diskriminierung die Gruppe, spielt das eine Rolle?
Die soziale Gruppe, also im Sinne von, wir organisieren uns ja alle in sozialen Gruppen. Ne? Unsere Identität besteht ja daraus, dass wir Männer sind, dass wir Frauen sind, dass wir schwul sind, dass wir lesbisch sind, dass wir heterosexuell sind. Das sind ja alles Zuschreibungen erstmal, die auch zum großen Teil von außen erstmal kommen, zu sozialen Gruppen. Aber die Zuschreibung zu den einzelnen Personen, das sind ja dann die Eigenschaften, die zugeschrieben werden, aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Also gibt es da quasi diese Verbindung
die
zwischen
Verbindung
den Einzelnen
also,
und den Gruppen, genau.
Weil das ist so, so die Sache, ich bin immer vorsichtig bei diesen Begriffen wie Diskriminierung zum Beispiel. Ja? In der Form vorsichtig, wenn man immer mit großen Kanonen auf Spatzen schießt, also ja, immer dieses Wort benutzt, dann schleift sich das irgendwie so ab. Ja, dann verliert es die Bedeutung. Man gewöhnt sich. Also es gibt, ja, Gewöhnungseffekt kann man dir direkt sagen. Und deswegen war es auch schön, dass wir vom Prinzip ein paar Mal miteinander telefoniert haben, ja, um überhaupt einen Termin zu kriegen oder so. Weil da macht man sich schon Gedanken darum. Ja. Manche Sachen macht man aus dem Bauch heraus, aber das ist schon gut. Und alle Fälle, die ich benannt habe, hat was mit Gruppe zu tun. Auch wenn das nicht ein geschlossener Verein oder wie ist, aber man macht diese Erfahrung gerade im Umgang mit den Menschen,
genau,
die eine Behinderung haben.
Na, erstmal die soziale Gruppe in deinen Beispielen wäre jetzt erstmal die soziale Gruppe Menschen mit Behinderung gewesen.
Richtig, richtig. Ja. So, dann sehe ich es auch so.
Mhm. So, und dann kann man das, glaube ich, als wie auch immer institutionalisierte Diskriminierung beschreiben, dass halt gewisse Strukturen in der Institution selber herrschen, die immer dazu führen, dass einzelne Personen benachteiligt werden.
Ja, und das Schlimme ist, ich sag mal, wenn so diese Diskriminierung passiert aus den Organisationen, die ich nicht benennen will, aber wir wissen, von wem wir reden, ja, so, dann sagt man, okay, das ist Diskriminierung, die gehen offen damit um, die sind gegen Flüchtlinge, die sind gegen Schwule, Lesben, wie auch immer. Aber für den Bereich, den ich jetzt aufgeführt habe, wo es ganz normale Menschen sind, die in einer Verwaltung oder wo auch immer arbeiten, denen man diesen Stempel vorne mit dem A und hinten mit dem T nicht aufdrücken kann, den an der Stelle Diskriminierung, wie ich es ja gemacht habe, zu unterscheiden, das ist für mich die Schwierigkeit. Dieses Unterschwellige, was passiert, auch jeden Tag. Ja, da ist ja diese neue Partei, ist da ja offener, weil sie ganz offen, wie sie ja runter sagen, Ausländer müssen raus hier, wie auch immer. Ja? Und das, finde ich, ist so eine große Schwierigkeit. Kümmern wir uns also mehr um diese neue Partei und kämpfen dagegen an? Oder wie finden wir Wege, dass auch diese Diskriminierung täglich, die nicht mit einer Organisation Partei zu tun hat, hinzukriegen? Das ist so für mich. Ich muss dazu sagen, ich bin...
Das ist so ein Spannungsfeld. Ne? Es gibt halt so wieder verschiedene Richtungen, in die man irgendwie kämpfen muss. Also man muss halt gucken, okay, das ist die Partei, die hat halt im Zweifelsfall die Befugnisse, Gesetze einzubringen, irgendwie auf so einer strukturellen Ebene wirklich Sachen schlechter zu machen. Also zu sagen, okay, wenn ich hier aus Syrien komme, dann kriege ich halt kein Hartz IV, Sozialgeld, was auch immer mehr. Und dann gibt es halt nochmal diese ganz... Also diese Verwaltungsebene, mit der man irgendwie arbeiten muss, wo die Diskriminierungsvorfälle halt irgendwie verdeckter sind.
Oder so, nehme ich mal Verwaltung weg, hat ja schon was manchmal mit der Familie zu tun, dass der eigene Cousin eine unmögliche Auffassung, wie geht man damit um? Ja? Was macht man? Was ist für die Gesellschaft, warum ist überhaupt sowas entstanden wie diese Parteien? Es gab ja immer so eine rechten Parteien, die aber vom Prinzip Gott sei Dank nie diese zumindestens bei Wahlen nicht diese Macht denn bekommen haben, ja. Wo muss man anfangen? Beides parallel zu, sozusagen, dann bist du wie Don Quixote und versuchst an zwei Mühlen zu kämpfen oder sowas, ja. Das ist so die große Schwierigkeit, die mich gerade da, ich sag mal, manchmal sogar verzweifeln lässt. Also das
ja.
ist.
Ich glaube, das ist auch gerade, es wandelt sich gerade wieder zum Besseren, habe ich das Gefühl, so gesellschaftlich, aber es ist auch ganz lange, so die letzten 4, 5 Jahre, so die gesellschaftliche Stimmung gewesen, so dass einfach niemand weiß, okay, alles wird scheiße gerade, so, ne? Also Erdogan, Trump, AfD.
Überall, wo du hinguckst, ja, ja.
Syrienkrieg, so alles wird halt kacke. Und alle sitzen da und wissen einfach nicht mehr, in welchen Konflikt sie sich einmischen sollen. Man weiß ja dann auch immer irgendwie zu wenig, um irgendwo mitreden zu können, weil man nirgendwo mehr so richtig Experte ist. Und ist selber irgendwie betroffen und nicht betroffen und alle sitzen da und gucken in alle Richtungen und verzweifeln.
Also für mich ist es so, man kann die Prozesse, das konnte man ja eigentlich noch nie, ja, dass man alles sozusagen wusste. Aber es gibt, glaube ich, so einen gesunden Menschenverstand. Das macht man aber nicht mit anderen Menschen oder wie auch immer. Und da entsteht ja heutzutage fast der Zweifel an, ich gehe davon aus, ich habe einen gesunden Menschenverstand, es gibt ganz viele Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die auch sagen, das geht doch gar nicht, wie kommt einer darauf, dass so eine Leute an die Macht kommen. Und das lässt einen verzweifeln, weil, nehme ich mal ein blödes Gleichnis, Osten, Westen, ja, vor der Wende gab es diese Hochrüstung in beiden Bereichen, aber es war immer so, dass jeder denkt, oh, du darfst keine schießen, der hat auch eine, also tut denn auch weh, ja. Also das war ja zwar für mich auch nicht gesund, das Hochrüsten, aber es war eine Vernunft. Also wenn du weniger, ja, wenn du den gleichen Schaden haben kannst, schieß mal die Rakete nicht ab. Das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. So ein Mann wie der Trump, dem traue ich alles zu. Ohne dass da irgendwas.
Es wird ja die Weltordnung so einfach umgerüttelt, dadurch, dass niemand mehr darauf achtet, okay, was passiert
und gerade auch für mich. Und auch ja. Im Kleinen. Ja, gestern Abend brachten sie einen Bericht über die Kinder, die den Eltern, die da aus Mexiko rübergegangen sind, ja weggenommen wurden. Dass die noch getrennt sind, 2000 Kinder noch getrennt von den Eltern. Was ist das?
Ja. So ein anderes Beispiel, das war auch vor ein paar Tagen, Geflüchtete aus irgendwo Nordafrika rübergekommen nach Italien, durften nicht an der italienischen Küste anlegen und wurden, also die hatten auch schon wenig Nahrungsmittel und so und wurden dann nach Spanien runtergeschickt, um da halt anlegen zu dürfen, weil Spanien gesagt hat, okay, ihr könnt zu uns kommen. Wie großzügig? Also das, genau, das ist aber eigentlich was per Wertbindung irgendwie so ein normaler Standard sein sollte. Und diese Standards haben sich gerade sehr stark verändert. Ne?
Ich hatte große Probleme. Also ich mochte die Grenze zu DDR-Zeiten auch nicht. Für mich war sie aber ein notwendiges Übel, ausgelöst nicht durch irgendwelche Linken oder Russen, ausgelöst dadurch, dass es einen Zweiten Weltkrieg gab. Da gab es Mächte, die haben Deutschland gespalten oder die Welt gespalten. Und wie schrecklich die Mauer ist. Und wie viele Mauertote und wie schlimm das ist. Das habe ich mir jahrelang anhören müssen nach der Wende. Jeder Einzelne ist schlimm. Aber jetzt lassen wir die Leute ersaufen im Mittelmeer.
Das ist interessant, ne? Wie sich.
Ja, und wenn dann dieses andere Argument wenigstens wegbleiben würde, nee, es wird immer noch von, wie schrecklich das doch war. Das kann ich nicht verstehen.
Das ist ja keine so eine Konsistenz.
Und da zweifle ich aber auch an mir, denke ich, Mensch, hast du so ein altes Denken jetzt? Oder wie bringst du das zusammen?
Ja, ja? Es ist einfach modern, alles komplett zu trennen und in zwei unterschiedliche Richtungen zu denken, die völlig gegensätzlich sind.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, und insoweit ist das schon schwer. Und da muss ich sagen, da bin ich, wenn wir wieder den Begriff Diskriminierung wollen, also manchmal diskriminiere ich auch.
Inwiefern?
Also, weil ich eine unmögliche Meinung über die Politiker, ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Also das ist wirklich gegenüber einer Gruppe. Das ist, ich kann das nicht mehr ernst, das Kasperle-Theater.
Da ist auch wieder die Frage, ob wir von tatsächlich von Diskriminierung sprechen.
Ne? Das wollte ich hören jetzt.
Also ein Merkmal von Diskriminierung könnte man so sagen, da gibt es auch immer Riesendiskussionen drüber in diesen Fachdiskussionen eben, wäre zum Beispiel, dass die Gruppe, die diskriminiert wird, immer weniger gesellschaftliche Macht hat als die anderen.
Ach so.
Das heißt, wir sprechen zum Beispiel nicht wirklich von Diskriminierung, wenn Männer benachteiligt werden, weil Männer halt strukturell in der Gesellschaft einfach höher gestellt sind als die Frauen. Die verdienen halt mehr, die haben höheres Ansehen, die haben mehr zu sagen, die haben schon auch einfach einen höheren Stellenwert als Frauen. Deswegen würde man bei Frauen eher, also bei Frauenbenachteiligung eher von Diskriminierung sprechen und von bei Männerbenachteiligung halt von benachteiligten
Situationen. Und das ist wieder die Fachlichkeit, die du jetzt mitbringst, ja, und mir sagst, die ich vorher nie betrachtet hätte. Da hätte ich diesen Menschen oder diese Gruppe Menschen gesehen. Ich sage, manchmal bist du ganz schön böse, weil es ist ja auch verallgemeinert, es sind ja nicht alle so.
Ein Thema, was mir noch wichtig wäre, wäre nochmal ein bisschen auch in Bezug auf das Hartz-IV-Thema. Also mit Hartz-IV steht ja in direktem Zusammenhang Armut. Und man kann durchaus davon sprechen, dass Leute, die wenig Geld haben, diskriminiert sind. Dass Leute, die in Hartz-IV
allein da, ja, da haben wir eine Meinung. Ja.
So, die haben halt wenig Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, die haben keine Arbeit, dadurch keine Anerkennung, so, weil viel läuft ja in der Gesellschaft darüber, dass man arbeiten geht, eine Anerkennung bekommt und wichtiger Teil der Gemeinschaft ist. Die haben starre Regelungen, irgendwie so Urlaubsregelungen. Wer mehr als 3 Tage weg ist oder sowas, glaube ich, muss sich abmelden oder sowas in der Art. Wie siehst du denn das Thema Diskriminierung mit Armut?
Das Thema haben wir, man kann ja sagen, seit 2004, seitdem das, dieses schöne Gesetz da auf die Platte gehoben wurde, als Verband immer getragen. Ich hatte gesagt, vom Gesamtverband dieser Armutsbericht, der immer eine Rolle spielte. Mhm. Und wir hier als Landesverband haben auch das Thema Armut, an der Stelle speziell Kinderarmut, auch immer schon offensiv angesprochen.
Also, bin ich richtig informiert, dass Stendal die Stadt mit der höchsten Kinderarmut ist?
Ja, also er gehört zu den neben Bremerhaven und sowas.
Ja, also schon relativ.
Ja, und wir haben 2006 oder 2007 eine Kinderarmutstagung gemacht. Und das war so eine, das werde ich nie vergessen. Der damalige Landrat sollte ein Grußwort sprechen und kam dann und sagte, also sie beschäftigen sich mit dem mit dem Thema Kinderarmut. Mir sagt das nichts. Ich habe mal mit meiner Tochter gesprochen. Die geht in die Schule, 10. Klasse. Und habe gesagt, Mensch, hast du schon mal Kinderarmut erlebt? Nee, Papa, sowas gibt es nicht. Und ich hoffe, sagt er dann, dass diese Veranstaltung das Ergebnis hat, dass es keine Kinderarmut für uns gibt. Das war natürlich der Schocker, ja. Der Brüller. Und so war die Haltung damals. Es hat sich schon was getan. Also der neue Landrat sieht das Problem auch schon. Mhm. Es gibt regelmäßig ja auch an der Hochschule so Podiumsdiskussionen auch zu dieser Problematik. Wir haben da auch eine Zukunftswerkstatt zu dem Thema gemacht. Und das zum Beispiel unser Oberbürgermeister. Ja, da wird durch die Studenten, ja, und wir sind ja über 30% Kinderarmut hier. Und da wehrt er sich natürlich mit den Worten und sagt er, also sie haben alle ein Dach über dem Kopf, sie haben alle zu essen. Also dieser Blick auf das Thema ist ein total unterschiedlicher.
Ja.
Und dann ist immer Tohu Wabohu. Wir versuchen zusammen mit Kinderstärken einen runden Tisch oder eine Arbeitsplattform, die wir anerkennen wollten durch den Kreistag, anerkennen lassen wollten durch den Kreistag, dass man sagt, wir wollen das Thema einfach bewegen. Auch gerade unter dem Aspekt, was können wir hier verändern? Weil ein Großteil kann man natürlich auch das Thema ablehnen, haben wir hier nichts mit zu tun, sind ja die Hartz-IV-Sätze, das macht ja Berlin oder wie auch immer, ja. Und da sind die Frau Bukowski von Kinderstärken und ich, wir sind beide im Jugendhilfeausschuss. Da gab es eine gemeinsame Sitzung, Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss. Wir haben das nicht geschafft. Es gab 2, die dafür gestimmt haben. Andere Wohlfahrtsverbände nicht dafür. Das ist eine große Betroffenheit. Wir sind aber der Auffassung, wir müssen das Thema weiter betreiben.
Was würdest du sagen, ist der Grund dafür, dass es nicht so Anklang findet?
Ja, du hast ja in den Ausschüssen unterschiedlich, du bist Vertreter der Parteien. Wir sind ja immer recht dicht als soziale Vereine, Verbände an dem Thema dran. und sehen Notwendigkeiten. Wir sehen die Menschen, die darunter leiden. Das ist eine Sache, dass das von einem wirklich anders betrachtet wird. Armut ist für mich, wenn ich so die Bilder aus Afrika sehe, ganz dünnes Kind, aufgeblähter Bauch, Fliege am Auge, das ist doch für mich Armut. Oder das ist Armut und hier kann man noch nicht von Armut sprechen. Oder wie der Spanier, der Minister, gesagt hat, das ist ja eine Armutsverhinderung, dieses Hartz IV, ja, und die kriegen genug, sage ich jetzt mit meinen Worten. Ich bin der Meinung, es ist eine ganz, ganz große Ausgrenzung und viele Probleme, die wir jetzt haben, hängen eng damit zusammen. Spätestens das Hartz IV, vorher gab es das auch, aber enorm von der Quantität angewachsen ist so, dass diese Armut vererbt wird. Dass Familien ja, in der dritten, teilweise geht es schon los, vierten Generation, nur Hartz IV bekommen. Und das ist für mich ein Ausgrenzen. Ein ganz aktuelles Beispiel jetzt, da kann man sagen, ist das Armut. Ja.
Es gibt ja den Begriff der relativen Armut, ne?
Ja, gibt es ja. Aber für mich ist das zumindest eine, um nicht zu sagen Armut, weil das geht um Ferien. Eine Ferienmaßnahme, die wir machen mit meinem Verein Kunstplatte. Und wir müssen einen Teilnahmebeitrag nehmen. Ja, der ist für 5 Tage, liegt der bei 120 Euro. Die ganze Veranstaltung kostet 10.000 Euro. So. Also 25 Teilnehmer haben wir. Ruft jetzt, hat sich ein Mädchen angemeldet. Wir unterstützen dann auch da, dass die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket das dann finanziert bekommen. Und die rief dann weinend an, ihr Antrag ist abgelehnt, weil sie 18 ist.
Und es geht nur, bis sie 18 ist, weil sonst kein Kind mehr.
So ist es, ja. So, was machen wir als Verein? Wir sagen, die fährt mit. Sie soll einfach sagen, was sie zahlen kann aus ihrer Sicht. Dann zahlt sie das. Und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Weil mit 18 BAföG-Empfänger, wie soll die? Die ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist verhindert. Und so gibt es ganz, ganz viele Fälle. Also ich sag mal so, ja, es gibt, wenn es Gesetze gibt, ich sehe das auch ein bisschen anders als Verwaltung, ja, die sagen, nach Gesetz ist das so und so. Es gibt immer noch so Ermessensspielräume, habe ich das Gefühl. Und für mich ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft einfach drauf gucken, was ist jetzt für diesen Einzelnen, für diesen Jugendlichen wichtig.
Ja.
So. Und wenn es da staatlich keine Hilfen gibt, sind wir als Wohlfahrtsverbände in der Pflicht, so eine Wege zu suchen. So. Aber die größte Ausgrenzung erfolgt wirklich dadurch, dass die, weil es gibt ja Bildungsteile, man hat Möglichkeiten, ja, also auch teilzunehmen an Ferienspielen und. Aber die Eltern, die das ja beantragen müssten, sind teilweise nicht dazu in der Lage, haben andere Schwerpunkte am Tag. Und nicht darüber nachzudenken, wo muss ich jetzt mit wie vielen Anträgen 10 Euro für mein Kind beantragen. Und wissen oft auch nicht, wo die Hilfen sind. Ja, ich hatte ja hier soziale Wegweiser, wir helfen ja. In den Vereinen wird auch oft geholfen. Es wird aber auch der Weg nicht mehr gefunden. Das meine ich jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger diesen Eltern gegenüber, sondern da meine ich, wenn wir als Gesellschaft möchten, dass unsere Kinder gebildet sind, dass wir Fachkräfte irgendwann ja immer wieder brauchen, dann haben wir als Gesellschaft auch die Aufgabe, diese Beratungsschienen aufzubauen oder so nah wie möglich dran zu sein oder über eine engere Zusammenarbeit mehr Kinder und Jugendliche oder diese Eltern zu erreichen. Also das ist vom Prinzip verloren gegangen.
Ja.
Obwohl man jetzt eben auch sagen muss, gerade in den letzten Jahren sind ja die Arbeitslosenzahlen selbst bei uns zurückgegangen. Aber da kann man jetzt auch nicht schreien, juhu, wie viele davon arbeiten auf 450 Euro Basis, sind Aufstock. Ja, also, und das Problem Armut, ich habe das immer versucht so zu fassen, habe gesagt, nehmt mal das Geld raus. Guckt einfach mal, wie können die beteiligt werden in der offenen Kinder, in der Jugendclubarbeit etc. im ländlichen Raum, was ist da? Vater arbeitet in Bayern, Mutter arbeitet in Stendal, Edi zu Hause ist 17, 18 Uhr. Die können sich auch nicht kümmern. Eigentlich ist das Kind auch arm dran. Also allein durch die Entfernung, die wir haben, die noch gar nicht mit Geld zu tun haben, gibt es so einen Teil, das eine, oder ja, einen Teil von Kindern und Jugendlichen, die nicht beteiligt sein können. So, das kann man nicht mit diesem Armutsbegriff vergleichen. Aber ich finde, das ist für uns auch eine ganz wichtige Sache, gerade auch in der sozialen Arbeit. Auch wenn wir nach vorne gucken. Ja. Wie wollen wir diese Menschen in den immer kleiner werdenden Orten, die vielleicht irgendwann geschliffen werden, weiter erreichen in Seniorenpflege oder offene Kinder- und Jugendarbeit angeboten werden, wenn da nur noch ein Kind im Ort ist? Wie erreiche ich das Kind? Welche neuen Formen müssen wir finden? Hat was mit Geldern zu tun?
Ja, da kann es eigentlich nur darum gehen, gerade die ländlichen Regionen auch aufzubauen wieder. Ne? Also zu gucken, wie kriegen wir da Leute hin, wie kriegen wir da Strukturen hin, die Leute auch da halten. Also es kann ja nicht sein, dass alle Leute in die Stadt ziehen und sämtliche Orte.
Ja, weißt du, die Entwicklung ist ja schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts da, dass diese Landflucht mehr oder weniger da ist. Und das ganz große Problem, hier haben wir durch die Geburtenknicke, ja, mach sein, aber bei uns hier im Raum in erster Linie auch, weil ganz viele junge Frauen, gebildete Frauen weggehen und ihre Kinder dann sonst wo kriegen.
Ja.
Und der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Es ist abzusehen, dass jetzt wieder so ein bisschen, wenn das Internet vernünftig wäre, ja, kannst du auch über Homeoffice arbeiten, obwohl dein Job eigentlich in Berlin ist. Und du lebst hier sicherlich ruhiger. Vom Prinzip in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wie können wir es erreichen? Zum Beispiel unser Filmworkshop findet in Grieben statt. Und da haben wir am Anfang gesagt, okay, wie kriegen wir die Kinder aus der Einheitsgemeinde auch nach Grieben? Und haben einfach Fahrkosten eingeplant für so ein Schülertaxi-Unternehmen. Der ist nur zweimal gefahren und dann haben Eltern, Großeltern gesehen, wie schön das Projekt ist und bringen ihre Kinder allein und nehmen Nachbarskinder mit. Also eine Form muss man wiederfinden. Man muss die Leute, die ja eigentlich alle sehr, sehr gleichgültig geworden sind, Gott sei Dank noch nicht für die eigenen Kinder, jedenfalls das Gros nicht, eben einfach auch wieder aktivieren. Ja, sich einzubringen in die Gesellschaft. Ehrenamt ist zurückgegangen. Also es wird zwar immer von Riesenzahlen gesprochen, aber wenn ich gucke, ich bin allein in 3 Vereinen mit dem Vorstand, in 2 Vorsitzende, wäre ich 3-mal gezählt? Ja. Also ich bin schon für Ehrenamt, weil Ehrenamt kann wirklich befruchten, kann sozusagen die Profis, die da sind, also die Fachleute, schon begleiten. Das ist dasselbe, was ich vorhin sagte, mit Theorie und Praxis.
Ja,
ja, mit Hochschule, also über das Streiten, andere Positionen einzubringen. Aber das ist eben in der Gesellschaft verloren, aus meiner Sicht, vielleicht auch mit Hartz IV, weiß ich nicht. Aber die Gesellschaft rückt ja immer mehr auseinander.
Ja.
Und wie kann man von einer, wo jeder sich sieht und sein Schicksal oder seine Familie, wie willst du da Menschen finden, die sich für die anderen mit einbringen? Das ist schon sehr, sehr schwierig und das ist ein besorgniserregender Prozess.
Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft hier?
Ich würde mir schon wünschen, einmal, dass diese objektiven Dinge, also die Standortfaktoren, die was zu tun haben mit, ich komme jetzt nicht auf das Wort, also dass zum Beispiel das Netzwerk, Internet hier ein besseres wird, dass der Nahverkehr flexibler ausgefüllt wird. Das sind so
Infrastruktur.
Genau, Infrastruktur. Ich kam nicht auf das Wort.
Danke. Ich muss auch lange überlegen.
Ja, danke. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Das muss geschaffen werden und das muss sichtbar für die Bürger sein. Dann kriegt man eine Stabilisierung rein, dann ist eine größere Erreichbarkeit da und wie gesagt, verbunden auch mit diesem öffentlichen Nahverkehr. Und dann, und das ist wie gesagt der Wunsch, ich habe schon ein paar Mal gesagt, der meines Erachtens nicht zu erfüllen ist, wir müssen wieder viel mehr miteinander in den jeweiligen Regionen, noch in kleinen Regionen machen. Ich sehe da auch so ein bisschen eine Wende, dass sich was tut. Das hat was mit einzelnen Orten zu tun. Wenn man so manchmal auf die Landkarte guckt, was in einzelnen kleinen Orten passiert und was in anderen nicht passiert, ist es schon so, dass es ein Interesse dafür gibt. Aber das muss auch ein bisschen nach außen gebracht werden. Ja. Thank you.